Deutschlandfunk Interview.
Das war der Bericht von Ann-Kathrin Mellmann und all das, was wir soeben in den Berichten zuvor gehört haben, wollen wir nochmal zusammenfassen und werten den Besuch des Außenministers, den Handelsstreit und all das, was sich da im Moment zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, zwischen Deutschland und den USA abspielt. Darüber wollen wir reden mit Thomas Kleine-Brockhoff vom German Marshall Fund und erstmal sage ich einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Fangen wir an mit dem, was da in Berlin heute passiert ist. Wenn nach einem Besuch des amerikanischen Außenministers gesagt wird, dass man sich in einem moderaten Ton unterhalten hat und dass man offensichtlich für wichtig erachtet, dass so etwas erwähnt wird, was hinterlässt das bei Ihnen für Wertungen?
Ja, was ich heute erlebt habe dort, ist ein freundliches Rumeiern. Die Staatsgeschäfte müssen weitergehen, nachdem gestern die Bundeskanzlerin in Harvard einen Gegenentwurf zum amerikanischen Trumpismus den Studenten vorgestellt hat, muss am Tag darauf ihr Außenminister und sie selber übrigens auch im Gespräch mit Pompeo danach die praktischen Fragen weiterklären. Und die sind weiterhin vorhanden und sie sind umstritten. Und es ist gar nicht schlecht, dass man das ein bisschen bespielt, denn und nicht schweigt, sondern mit diesem Rumeiern begleitet, denn wie sollte es auch anders sein? Sollen die beiden sagen, dass sie sich in wesentlichen Fragen gestritten haben? Das wäre vielleicht auch nicht hilfreich.
Wie wird denn übrigens die Merkel-Rede in den Vereinigten Staaten wahrgenommen? Jetzt erreichen wir sie auch in der Nähe von Berlin, aber trotzdem, was haben Sie da mitbekommen? Wie wirkt das? Ich meine, Trump müsste eigentlich unter der Decke schweben oder so, wie wir ihn kennen.
Ja, es ist ja ein gespaltenes Land und diese Rede sagt ja viel über das deutsch-amerikanische Verhältnis aus. Dort waren 20.000 Leute im Harvard Yard und die haben Angela Merkel begeistert zugejubelt, als sei sie die Oppositionsführerin Amerikas und würde sie morgen zur 20. demokratischen Kandidatin, würde sie wahrscheinlich hochschießen in den Umfragewerten, denn sie verkörpert das, was sozusagen moderate Demokraten in den USA denken und auch, und das darf man nicht verkennen, die amerikanischen Eliten denken, denn sie war ja dort in Harvard. Das ist natürlich für das deutsch-amerikanische Verhältnis, muss man sich das immer vor Augen halten, dass wenn man mit Trump zu tun hat, hat man mit nicht mal mit einer Hälfte, sondern und nicht mal mit einem Drittel, sondern mit einem gewissen Teil Amerikas zu tun. Und Frau Merkel hat es eben mit der großen Menge aller anderen gestern auch zu tun gehabt. Und das ist die Bedeutung davon, dass sie zu diesem anderen Amerika gesprochen hat.
Was ist eigentlich schlimmer, die ganzen inhaltlichen Divergenzen, von denen Sie gerade einige zumindest auf der grundsätzlichen Ebene angesprochen haben, oder dieses mangelnde wechselseitige Verständnis? Das meine ich auch zu erkennen, oder?
Letzteres. Wenn man eine gemeinsame Grundlage hat, auf der eine Wertebasis und eine Zukunftsorientierung von zwei Staaten innerhalb eines größeren Bündnisses stattfindet, dann kommt man auch über einzelne Fragen besser hinweg, in denen man unterschiedlicher Meinung war. Es gab schon immer unterschiedliche Ansichten zwischen der Bundesrepublik und den USA in wesentlichen Fragen, übrigens auch in wirtschaftspolitischen Fragen, in währungspolitischen Fragen. Wir erinnern uns an die Finanzkrise, wo Deutschland und Amerika grundsätzlich andere Herangehensweisen hatten, weil man sich aber auf, ich nenne das mal philosophischer Ebene, völlig im Gleichklang befand, konnte man über diese Divergenzen vernünftig reden und hinwegkommen. Jetzt werden die Divergenzen vergrößert und die Liste ist unheimlich lang. Zu lang für mein Gefühl.
Lassen Sie uns nochmal über das, was heute wieder aktuell gekommen ist. Man schafft es ja kaum, das alles nacheinander zu verarbeiten. Die Zölle sozusagen als Allheilmittel, als Allzweckwaffe. Und ich habe jetzt den Begriff Waffe ganz bewusst benutzt, weil Zölle werden als Waffe benutzt. Jetzt trifft es gerade da die, naja, es trifft ja nicht die Mexikaner, es trifft die Amerikaner, oder?
Ja, die amerikanische Regierung und mit ihr interessanterweise der amerikanische Kongress hat die Zölle und alle möglichen Handelswaffen entdeckt für ökonomische Kriegsführung, will ich mal sagen. Die Überbenutzung von Sanktionen und Sekundärsanktionen, ihr inflationärer Gebrauch, ist ein sehr zwiespältiges Instrument. Denn auf lange Sicht wird er die amerikanische Macht unterminieren, weil sich alle möglichen Länder, die davon betroffen sind, dem zu entziehen versuchen werden. Und das tut man, indem man den Status des Dollar als Zahlungssystem und Weltwährungsreserve zu unterminieren versuchen wird. Das heißt also, die Amerikaner werden sehr vorsichtig auf mittlere Sicht mit diesem Instrument umgehen müssen. Und Trump wirft, wie es seine Art ist, das Gewicht Amerikas in die Waagschale, als gäbe es kein Morgen.
Auf der anderen Seite fragt man sich ja, wie lange machen die Republikaner das auch mit, denn auch die eigene Basis zahlt am Ende die Zölle. Wenn die Produkte aus dem Handelsaustausch in den Lieferketten zwischen Mexiko in dem Fall und den Vereinigten Staaten, wenn diese Produkte teurer werden, zahlen schlicht die amerikanischen Verbraucher mehr, wenn sie sich das überhaupt noch leisten können. Wie lange machen die das mit? Es gibt ja andersrum natürlich auch die Farmer, die dann mit irgendwelchen Subventionen wieder bei Laune gehalten werden. Aber dennoch ist ja die Frage, wie lange kann man so ein System aufrechterhalten?
Sie sagen es, das Agrarsystem ist das Vorbild. Donald Trump sagt und behauptet, durch die Zölle würden gewaltige Einnahmen getätigt und diese Einnahmen können verwandt werden, um Subventionen an die Betroffenen zu geben, damit man diese Art der ökonomischen Konfrontation mit anderen Staaten aufrechterhalten kann. Das ist deshalb heikel, weil seine eigene Wählerschaft besonders davon betroffen ist. Und deswegen ist das auch innerhalb des mittleren Amerika, da wo er mal seine meisten Wähler hat, problematisch angekommen bei den Bauern.
Auf der einen Seite fragt man sich, das ist eine andere Form von Staatskapitalismus oder Sozialismus, wie immer wir das nennen wollen. Interessant vor dem Hintergrund, dass ja auch über Sozialismus in den USA wieder diskutiert wird. Oder ist das jetzt ein bisschen weit hergeholt?
Ja, das ist nicht unberechtigt, dass Sie das hervorholen. Aber ich glaube, Amerikaner sehen das nicht im Konnex. Denn die Wähler von Donald Trump fühlen sich übervorteilt von anderen und glauben an die freie Marktwirtschaft. Und der Protektionismus ist nicht etwas, was sie als eine Art protektionistischer Merkantilismus als Lebenshaltung wollen, sondern als momentane Waffe. Ich glaube nicht, dass wir ein sozialistisches Zeitalter in Amerika anbrechen sehen werden.
Dankeschön, das war Thomas Kleine-Brockhoff von dem German Marshall Fund um 23:30 Uhr.